herzlich willkommen bei Glückselig, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Total schön, dass du hier bist. Ich bin Michael Mann, ich bin Seelsorger und Mentaltrainer. Und mit diesem Podcast möchte ich dir eine Fülle an Inspirationen schenken, um das Wertvollste, was du hast, nämlich dein Leben erfüllt und glückselig leben zu können. Ja, lieber Michael Hürz, ich heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen hier im Podcast bei mir bei Glückseligkeit. Wir hatten mal ein ganz tolles Gespräch, da hast du mir begeistert erzählt, wie du es als Moderator schaffst, Menschen in so ein Gefühl von Sicherheit und Glückseligkeit reinzuführen, dass die sich öffnen. Du bist ja Moderator und nicht nur irgendein Moderator, sondern du hast Phoenix geleitet, der große Nachrichtensender, wo die ARD und die ZDF sich zusammengeschlossen haben, um im deutschsprachigen Raum ganz viel Informationen über Politik reinzubringen. Ich freue mich, dass du heute da bist. Stell dich doch einmal kurz vor, was du machst und wer du bist.
Ja, vielen Dank, Michael. Ja, mein Name ist Michael Hirz. Du hast es erwähnt, ich habe 10 Jahre lang Phoenix geleitet, den Infokanal von ARD und ZDF. Von Hause aus bin ich aber nicht Geschäftsführer, was ich in der Phoenix-Zeit war, sondern Journalist. Und wie bin ich dahin gekommen? Ich habe mir lange überlegt, was will ich machen? Und dann habe ich keine richtige Antwort darauf gefunden, bis ich dann einfach mal mich gefragt habe, wie bist du denn eigentlich und was bist du? Und vielleicht kannst du daraus etwas entwickeln. Und was mich immer umgetrieben hat, war eine unglaubliche Neugier auf ganz viele Dinge, auf ganz viele Menschen auch. Und das war dann letztlich auch der Beweggrund, dass ich Journalist geworden bin, weil ich dachte, da kann ich eine Neigung, die ich habe, dann auch mit einer Berufstätigkeit verbinden. Ich habe angefangen bei einer Zeitung, bei einer Tageszeitung, ganz normal, habe da volontiert nach dem Studium und bin dann zum WDR gekommen und habe da verschiedene Funktionen in der Innenpolitik, in der Außenpolitik bekleidet, um dann eben zu Phoenix zu gehen. Nach 10 Jahren Phoenix arbeite ich jetzt frei. Ich arbeite als Berater, ich arbeite aber auch als Moderator und als nach wie vor schreibender Journalist. Also auch da habe ich versucht, mir so eine gewisse Vielfalt zu bewahren, weil ich immer denke, dass vielseitige Forderungen auch einen wach und munter halten und vor allen Dingen, was ich ganz wichtig finde, nicht langweilen.
Jetzt hast du gerade was total Schönes gesagt. Du hast so aus einem ganzen Leben raus 2 ganz wichtige, wertvolle Goldstücke, die mich jetzt nochmal hervorheben möchte, gesagt. Und zwar erstens war für junge Leute, du bist deiner Sehnsucht gefolgt. Also die Frage, hey, was macht mir Spaß? Ich bin neugierig, also werde ich Journalist. Und jetzt, du bist ja pensioniert und machst aber trotzdem weiter mit dem, was dir auch nach der Pensionierung Spaß macht. Weil es gibt ja auch Leute, die fallen da in so ein Loch rein und wissen nicht, was sie machen sollen. Bevor wir gleich in das Moderieren einsteigen, da hätte ich gern noch mal so eine Frage für die ganz Jungen und in der Mitte in der Krise und für die nach der Pensionierung. Wie machst du das, dass du das machst, was dir Spaß macht? Also woher nimmst du den Mut und die Intuition? Was ist es überhaupt? Und die Neugier? Also wie klappt das? Hast du da Tipps?
Ja, ich glaube, mutig habe ich das eigentlich, als mutig habe ich das nie empfunden. Ich habe einfach schon morgens, wenn ich aufwache, nicht das Gefühl, oh Gott, da liegt jetzt ein Tag vor mir, sondern ich frage mich, was bringt der Tag? Und es fallen mir immer viele Dinge ein, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, aber ich weiß, dass sie da sind. Das fängt damit an, dass ich sage, ich gucke mal in die Zeitung. Da weiß ich ja auch noch nicht, was drin steht, und ich lese es. Ich stoße immer auf irgendetwas, was ich nicht gesucht habe. Das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also man darf auch nicht immer nach etwas Speziellem suchen, sondern man muss sich so eine Offenheit bewahren. Man muss einfach sagen, es gibt auch Dinge, die finden mich. Also wenn ich zum Beispiel, also um das wirklich an diesem banalen Beispiel der Zeitungslektüre zu sagen, ich schlage sie auf. Heute zum Beispiel habe ich einen Beitrag gelesen, den habe ich nicht gesucht, aber ich habe ihn gefunden oder er hat mich gefunden. Da ging es um ein Projekt in Bolivien. Bolivien, ein Land, das habe ich in dem Artikel erfahren, von der Fläche dreimal so groß wie Deutschland, aber nur etwas über 10 Millionen Einwohner, 12 Millionen sind es, glaube ich. Und da gibt es eine kleine Manufaktur, die sich in einer bolivianischen Stadt gegründet hat. Und die bauen jetzt Kleinwagen, ganz unaufwendig. Und sie machen es deswegen, weil sie sagen, in Bolivien gibt es Lithium. Lithium braucht man für den Batterienbau. Und wenn man einen Elektromotor hat, der ist nicht so kompliziert wie ein Benzinmotor, dann können wir auch Autos bauen. Die sind für verrückt erklärt worden, aber dieses Projekt in einer sehr armen Gegend funktioniert. Die schrauben dann eben Autos zusammen und sie haben für die Batterien, die sie selbst herstellen, haben sie Lithium vor Ort. Das ist so etwas, wo ich sage, naja, also das hat jetzt erstmal nicht unmittelbar mit meinem Leben zu tun, aber ich fand es spannend, ich fand es interessant. Und man speichert es ab, es bereichert einen. Und manchmal entwickelt sich aus so etwas dann auch wieder eine Idee, die man dann weitertreibt. Ehrlich gesagt, ich habe mich auch gefreut auf den Tag, wo ich diese Festanstellungen hinter mir hatte, weil ich dachte, jetzt kannst du wieder viel offener an alles rangehen. Und diese Sorge, dass das irgendwie, nun bin ich ja auch nicht existenziell darauf angewiesen, also von daher hört sich das jetzt vielleicht fast ein bisschen snobistisch an, aber wenn ich mich davon ernähren müsste, würde das auch gut klappen. Aber nicht, weil ich irgendwie verbissen dahinterher bin und ein festes Ziel habe, sondern weil ich mich einfach versuche, offen auf bestimmte Dinge einzulassen. Und wenn ich etwas entdecke, dann rufe ich eine Zeitung an, rufe ich einen Rundfunksender an und frage, ich bin da auf eine interessante Sache gestoßen, da würde ich gerne mehr selbst drüber wissen und dieses Wissen weitergeben, seid ihr an einem Artikel, seid ihr an einem Beitrag interessiert. Und oft funktioniert das auch. Also von daher, wie gesagt, es war nicht mutig, sondern es war eher freudig. Und das funktioniert. Also wenn man es wirklich, wenn man diese Neugier hat, das geht jetzt speziell für den Beruf, aber ich glaube, es geht für viele andere Berufe auch.
Ja, das ist so die, weißt du, so eine Grundlebensweisheit, die ich voll mit dir teile. In der Bibel ist das, guck dir die Vögel am Himmel an, sie säen nicht und sie ernten nicht und trotzdem kümmert sich Gott um die. Also sorge dich nicht um das Morgen, sondern leb heute und vertrau einfach und das machst du perfekt, klasse. Das ist total schön, mit jemandem zu sprechen, der das wirklich dann auch umsetzt. Ich würde gerne mal auf dieses, also wenn du dann als Moderator da bist, ne? Und du hast ja erzählt, also wie kriegt man das hin, wenn du moderierst, dass der andere sich wohlfühlt, dass du eine Situation schaffst, ja, die irgendwie zu einem guten Interview führt, die zu einem guten Gespräch führt. Was sind da so deine Geheimnisse? Also ich frage deswegen, weil ja jeder Hörer irgendwie auch mal in Situationen drin ist, wo er moderieren muss, also sei es bei der Kirchgemeindeversammlung, im eigenen Team, auf einer Hochzeit, ich weiß, am Wochenende auf einer Hochzeit, da muss man mal so die einzelnen Programmpunkte nacheinander machen. Also das ist ja was man nicht nur als Programmdirektor bei ARD und ZDF braucht, sondern auch im Alltag. Hast du da so, kannst du uns von deiner Erfahrung ein bisschen was Anteil haben lassen?
Das ist absolut richtig. Moderationen finden ja nicht nur im Fernsehen oder im Hörfunk oder im Podcast statt, sondern sie sind ja Teil unseres Lebens. Und was ich versucht habe, wenn ich einen Gesprächspartner hatte, von dem ich wusste, das soll jetzt eine Sendung werden, ich habe mich erstmal mit ihm beschäftigt. Ich habe erstmal mich gefragt, wer ist das eigentlich? Mhm. Was treibt ihn um? Was treibt ihn an? Was hat er bisher gemacht? Also diese Vorbereitung auf die Person war ganz wichtig, auch um sie zu verstehen, weil ich kann ja auch keine weitergehenden Fragen stellen, wenn ich von dem anderen wirklich nur so eine Oberflächendarstellung habe. Also ich muss schon wissen, was treibt ihn an. Letztlich weiß man es natürlich selten, aber man kann sich schon mal so nähern. Das heißt also, das Erste ist irgendwie, sich gut vorbereiten, mit Thema und Person beschäftigen.
Darf ich da fragen, wie machst du das? Also recherchierst du im Internet oder wie bereitet man sich vor?
Alles. Internet, Archive, alles, was an Quellen zur Verfügung steht. Das ist ja heute mehr als es früher war. Das ist natürlich leichter bei Menschen, die bekannt sind. Das ist ganz klar. Also wenn man jetzt mit Robert Habeck zum Beispiel ein Gespräch führen wollte, dann würde einem schon Google weiterhelfen und YouTube und so weiter, weil man sich da mit der Person auseinandersetzen kann. Das ist im Alltag natürlich nicht so einfach. Mit Menschen, die eben nicht diesen schon enormen Bekanntheitsgrad haben. Aber auch da ist es wichtig zu fragen, wer ist das? Was macht ihn aus? Was treibt ihn an? Und welche Interessen hat er auch? Also meistens sind es ja Menschen, die bestimmte Interessen verfolgen, die sich aber ableiten aus dem, was sie machen, welche Rolle sie spielen in der Gesellschaft, in der Kirchengemeinde, in Vereinen, in Parteien, in Gewerkschaften. Sie haben ja bestimmte Rollen und sie müssen ja dieser Rolle auch gerecht werden. Manchmal werden sie auch dafür bezahlt. Also da kann man sich schon so ein bisschen drauf einstellen. Das Zweite ist aber, dass man sich auf die jeweilige Persönlichkeit versuchen muss einzustellen und einzulassen. Das heißt also, auf der einen Seite sich so ein bisschen einzufühlen. Man hat ja, das weiß man ja, glaube ich, aus der Psychologie auch, also wenn man in einen Raum kommt und trifft auf einen Menschen, den man vorher noch nie gesehen hat, schon der erste Eindruck ist da, das sind Millisekunden, dann habe ich schon das erste, auch schon sehr prägende Bild von jemandem, dann habe ich die Stimme, dann habe ich vor allem auch seine Reaktionen auf mich. Ich sehe ja, lächelt er mich an, guckt er abweisend, ist er nervös, ist er in sich ruhend. Das sind ja alles Signale, die man aufnimmt. Die werden gar nicht so rational, glaube ich, verarbeitet, sondern aber man nimmt es auf, man spürt das. Und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man eben diese Offenheit bewahrt, dass man sich also nicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Sagt auch, wie bin ich jetzt drauf? Geht es mir gut? Habe ich gerade Kopfschmerzen? Habe ich mich heute Morgen geärgert? War das Frühstücksei zu hart? Was auch immer. Oder ist mir gerade der Zug vor der Nase weggefahren? Ich bin in dem Augenblick unwichtig, sondern ich muss mich versuchen, auf den anderen einzulassen. Das sind, glaube ich, so zwei ganz wichtige Sachen. Also gute Vorbereitung, gute Beobachtung und eben wirklich die Konzentration auf den anderen und von sich selbst weggehen. Ich habe einen Onkel gehabt, der hat immer gesagt, und ich habe das am Anfang immer missverstanden, der hat immer gesagt, ach, weißt du was, nimm dich nicht so wichtig. Dann kommst du leichter durchs Leben. Und er hat damit recht gehabt. Also wenn man sich selbst immer als das Zentrum des Universums begreift und jede Kränkung dann irgendwie zur Totalkatastrophe wird, dann steht man sich selbst im Wege. Ist übrigens auch für die anderen ja keine Freude. Und wenn man von sich selbst mal so ein bisschen absieht und mehr auf die anderen konzentriert, also im Fall einer Moderation auf den Gast, dann ist das in jeder Beziehung hilfreich, auch für das Gespräch, das man führt. Auch für eine Gespräch ist ja wie eine Brücke zu jemandem anders. Also die kann fertig gebaut werden, die kann aber auch in der Mitte zusammenkrachen, weil beide irgendwie eher selbstbezogen sind oder sich nicht aufeinander einlassen. Also das finde ich ganz wichtig. Und das ist die Aufgabe des Moderators, glaube ich, da diese Brückenbaufunktion wirklich wahrzunehmen und bis zum anderen Ufer zu kommen, also bis zum nächsten. Und das Dritte würde ich sagen, was meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig ist, ich habe meine eigene Neugier, aber als Moderator bin ich in einer Rolle, wo ich eigentlich als Advokat für andere da bin. Ich bin ja nicht, es geht auch da nicht um mich, sondern es geht ja darum, dass ich sozusagen stellvertretend für andere versuche, in ein Gespräch mit einem Gast zu kommen und dem Gast dann etwas zu entlocken, was für alle einen Ertrag bringt. Sonst macht man seinen Job nicht.
Wow, das war so richtig, richtig schön, richtig gut. Ich bin natürlich in Gedanken jetzt gerade selber auch durchgegangen. Habe ich das alles beachtet oder auch missachtet? Das ist ja so ein bisschen ein Beweis dafür, so dieses, genau, guck auf den anderen, nimm dich nicht so, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was dann der Effekt ist. Weil der Effekt ist ja in dem Falle, du bist nach ganz oben gerutscht, als Moderator stehst du ja selber auch im Rampenlicht und hast eigentlich alles das bekommen, was du dem anderen, also du hast dem anderen die Bühne bereitet und im Long Run warst du eigentlich die Nummer eins auf der Bühne. Das ist ja also christliche oder grundreligiöse, spirituelle Weisheitslehre einmal an so einem Berufsleben auch durchexerziert. Hast du so ein Beispiel, wo du das dann erzählen kannst? Eine Person in einem Interview, wo es vielleicht leicht war und die hat sich sehr geöffnet oder wo es schwierig war. Was waren so deine Interviews, wo sowas passiert ist, wo du denkst, wow, ich habe die Situation gerettet, offenbart, die Leute haben hinterher applaudiert. Wie hast du das hinbekommen? Was waren so Szenen aus deinem Interviewleben?
Kurioserweise fallen mir vor allen Dingen die Situationen ein, wo ich gescheitert bin. Also ich hatte
ein Gespräch.
Man lernt ja oft aus Fehlern mehr als aus Erfolgen. Ich hatte ein Gespräch mit Wolfgang Schäuble in einer Situation, wo das Kabinett in großer Krise war. Er kam ziemlich auf letzte Minute und ich habe immer die Angewohnheit gehabt, bevor wir ins Studio gegangen sind, kurz auch notfalls in der Maske noch mit jemandem, also mit dem jeweiligen Gast dann auch kurz zu sprechen, einfach um so einen Stimmungsausgleich dann auch hinzubekommen. Für mich selbst dann auch einfach zu wissen, ist der gerade gut gelaunt oder weniger. Im Fall von Schäuble war es so, dass er extrem schlecht gelaunt war und alle Versuche irgendwie so, wir kannten uns ja irgendwie so, nochmal irgendwie so eine Ebene zu finden, die sind dann eben wirklich völlig missglückt. Dann sind wir ins Studio gegangen und das war ein furchtbares Gespräch. Und ich habe gemerkt, es hat mich dann auf mich selbst zurückgeworfen, weil er auch so unwirsch und so unwillig war, dass ich dann wirklich nur damit beschäftigt war, zu überlegen, oh Gott, also wie kriegst du jetzt Fragen hin, die auf der einen Seite dem Publikum noch einen Ertrag bringen. Die wollen ja was wissen, die wollen ja nicht das hören, was, also die wollen ja tatsächliche Informationen haben, aber möglicherweise auch eine, die er sich entlocken lassen muss. Mhm. Und auf der anderen Seite dachte ich, was mache ich, wenn er jetzt irgendwie, wenn er vielleicht auch abbricht oder wenn er aggressiv wird. Also das war ein 45-Minuten-Gespräch, ich muss sagen, das war furchtbar. Es war auch live, also da gab es keine Möglichkeit der Korrektur hinterher. Sonst wird ja oft schon mal so, dann kann man schon mal so ein bisschen glätten, indem man da die übelsten Ausfälle rausnimmt. Das ging da alles nicht. Und da muss ich sagen, ich tippe mal, da habe ich irgendwie 1 bis 2 Pfund Körpergewicht verloren. Wir haben bei der nächsten Begegnung, das war dann beim Abendessen, da habe ich gesagt, wissen Sie eigentlich, dass ich Ihretwegen kurz überlegt habe, den Beruf zu wechseln. Also, und dann dachte ich, ach wohl, dachte er, das war doch sportlich. Es war in dem Augenblick nicht sportlich, muss ich sagen. Das war wirklich sehr, 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 sehr unangenehm. Dann gibt es aber auch wieder sehr schöne Begegnungen. Also ich erinnere mich dran, es war ein Gespräch mit dem Propst von, oder dem stellvertretenden Propst von Jerusalem, Mich hat Israel immer sehr interessiert als Land, weil ich finde, also das ist eben so die Heimat großer Offenbarungsreligionen, der Nahe Osten ja insgesamt. Und also ich finde, das ist wirklich so etwas wie ein magischer Ort. Und da gab es dann einen Menschen, den ich kennengelernt habe, wo ich gedacht habe, ich komme nochmal und dann machen wir eine Sendung hier gemeinsam, der gearbeitet hat, also einmal als Theologe, gleichzeitig aber auch als Archäologe. Und in diesem hochexplosiven, zerrissenen, faszinierenden Land, Ausgrabungen in Jerusalem und in Amman, parallel in Amman, dann geleitet hat, mit Teams, die bestanden aus Christen, aus Juden und aus Muslimen. Und dieser Mensch, mit dem ich da gesprochen habe, Dieter Viehweger heißt er, den fand ich als Menschen so großartig, so überzeugend, so wunderbar, weil der mit einer unendlichen Geduld, einer unglaublichen Menschenliebe und einem wahnsinnigen Interesse an archäologischen Zusammenhängen da seine Existenz führte, dass ich sagte, das ist toll. Also, das sind dann so Glücksmomente, wo man sich selbst dann auch wirklich völlig vergisst und da eben tatsächlich mit Thema und Ort und so weiter verschmilzt.
Also was genau war bei der Glücksmoment, dass du mit diesem magischen Ort durch ihn verschmolzen bist, über den wir ja dann doch wenig wissen, wenn wir da nicht hinfahren? Oder?
Ja, es war, glaube ich, diese Gesamtheit. Es war eben wirklich dieser faszinierende Ort, wo er sagte irgendwie so, also wenn diese drei Offenbarungsreligionen jeweils für sich reklamieren, wir sind die Einzige, sagte er, dann gucke ich als Archäologe natürlich auch an bestimmten Stellen nach, was lässt sich belegen. Sagte er, und ich kann alles belegen. Sagte, sagen Sie mir, ich soll weitergraben, dann belege ich Ihnen auch das, also auch die nächste These. Sagte, und für ihn hat das dazu geführt, dass er sagte, es gibt eben da nicht das, was wir Menschen gerne machen, irgendwie so dieses Recht haben wollen. Also ich habe Recht und wenn ich Recht habe, kannst du nicht Recht haben. Dann sagt er, das ist viel komplexer und das hätte er da erfahren. Also ich fand das interessant und das war wirklich schön. Es liegt auch vielleicht daran, dass es eben weniger ein politisches Gespräch war. Sonst habe ich ja häufig politische Gespräche geführt oder Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, die dann wieder, was ich eben sagte, dann auch stark irgendwie mit ihrer Rolle, mit ihrer jeweiligen Rolle verbunden sind. Und das ist ja dann manchmal auch so ein bisschen wie ein Panzer. Das ist ja auch... Lassen Sie ungern zu, dass da irgendwelche Lücken ins wirklich tiefmenschliche führen.
Ja, das kennen wir ja aus Interviews, so dieser Kampf Moderator gegen Politiker und wer gewinnt. Aber ich will gerne nochmal auf das zurück, was du gerade gesagt hast, dieser wunderbare Satz, Entschuldigung, ich bin Archäologe, ich kann Ihnen bei jeder einzelnen Religion beweisen, dass sie die einzig wahre ist, ich muss nur weitergraben. Das ist ja wie so eine Grundthese des Menschen und wir verstehen ja langsam, dass wir die Wahrheit nicht haben, sondern vielleicht auch die anderen haben. Und dennoch glaube ich, also es gibt so zwei Leute, Gruppen. Die einen, denen fällt das total leicht, die gehen mit dir, die sagen, ja, das ist irgendwie, also jeder hat ein bisschen Recht und so und oder Gott offenbart sich überall oder auch in jede Partei hat vielleicht ein bisschen was Gutes. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, beobachte ich, die Menschen, die das nicht können, die das so wie als Sicherheit brauchen. Nein, mein Fußballverein, meine Religion, meine Partei ist die einzig wahre und alle anderen liegen falsch. Wie machst du das als Moderator mit diesen Hardlinern umzugehen? Weil ich interpretiere das mal als ein psychologisches Bedürfnis nach Sicherheit. Ich habe das selber erlebt, wenn ich dann solchen Leuten quasi den Raum öffne, dann entsteht ganz viel Unsicherheit. Was machst du dann im Gespräch? Also in einem persönlichen Gespräch kann ich ja mitgehen und sagen, ja, du hast recht, aber wenn du jetzt auf der Bühne bist und du merkst so, boah, da ist jemand, der ist so an einem ganz anderen Ort, der ist nicht so offen wie ich, wie handelst du das?
Ja, schwierig. Ich glaube, man muss sich davor hüten, bekehren zu wollen, also überzeugen zu wollen. Darum mag ich auch jetzt keine Moderatoren, die dann so, wie du es gerade beschrieben hast, in den Kampf gehen. Also so, die das so als eine Circus Maximus-Veranstaltung ansehen, wo immer die Frage ist, wer ist der Gladiator und wo ist das wilde Tier? Ich finde, man sollte eher versuchen, mit Verständnis jemandem zu begegnen, dann aber dem Publikum letztlich irgendwie die Freiheit zu lassen, jemanden zu besichtigen, der auch dogmatisch ist. Also ich habe das erlebt, ich hatte, ob das Gauland war oder Alice Weidel, habe ich auch in Gesprächen gehabt.
Du hast ja jetzt so ein Beispiel aus Israel gebracht, jetzt aus der Politik, wo so die Streithähne aufeinanderprallen. Es gibt ja im Moment in der Kirche, in der katholischen Kirche, so einen Dialogprozess. Also in Deutschland gibt es den, im Bistum, also in allen, auch in den Schweizer Bistümern weltweit. Wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt engagiert werden würdest, wenn man jetzt sagen würde, zum Beispiel das Bistum Basel sagt, Herr Hirtz, kommen Sie doch mal bitte als Moderator und helfen uns. Was würdest du Kirche, die ja jetzt nicht nur eine Partei ist, sondern eine 2000 Jahre alte Organisation mit Standpunkten, wie sie der Kardinal Wölki ja ganz prominent vertritt, denn du lebst ja im Schatten des Domes und jetzt auf der anderen Seite jemand wie ich, der seit 20 Jahren innovative Pastoral macht, der versucht, auf junge Leute zuzugehen, der andere Formate entwickelt, ich eck natürlich auch an, der Kardinal eckt an. Und jetzt sagt man, Herr Hirtz, bitte helfen Sie uns, so einen Dialogprozess zu gestalten. Was würdest du Kirche sagen?
Ganz schwierige Frage. Wenn Sie nicht gelöst, beobachte das ja hier. Ich hatte auch ein Gespräch hier mit der Kirche. Es war auch der Versuch eines Dialogs. Das war Kirche und diese Bewegung Maria 2.0.
Ah, okay. Genau.
Das war ganz schwierig. Ich hatte versucht, ein bisschen gegenseitige Offenheit irgendwie zu bewirken. Also den Versuch zu starten, den anderen erstmal auch irgendwie sozusagen als jemanden wahrzunehmen, der jetzt nicht per se etwas Schlechtes oder Böses oder Destruktives will, sondern erstmal versuchen, also auch diese Aggression, die aus Angst geboren wird, hier abzuschichten. Das ist enorm schwierig. Ich habe den Eindruck, im Augenblick bei der Amtskirche eher noch als bei der Reformbewegung, also eben wie bei Maria 2.0, weil ich da eben auch Menschen erlebt habe, die eigentlich einen langen Weg gegangen sind, bis sie da waren, wo sie jetzt sind und die sehr viele Fragen sich auch benähert haben, die aber auch inzwischen dann eben sagen, das ist hoffnungslos, jetzt verraten wir auch. Ich glaube, wichtig ist, dass man versuchen muss, deutlich zu machen, dass am Dialog eigentlich kein Weg vorbeiführt. Also Dialog heißt auch, den anderen anzuhören und das mit der positiven Unterstellung, dass der nicht in jedem Punkt falsch liegt, sondern vielleicht auch richtig ist. Und dass eben die Kommunikation für sich genommen schon etwas ist, wo es schieflaufen kann, also wo das manchmal einfach die falsche Ansprache ist, die ich gewählt habe, wo ich dann sofort irgendwie den anderen wieder in Harnisch bringe oder in so eine aggressive Verteidigungshaltung. Ich kann es nur so allgemein sagen, weil an dem Abend war ich eher ein bisschen deprimiert, muss ich sagen.
Aber ich möchte das auch ruhig mal festhalten, also dieses Deprimiertsein, ich meine, du bist ja Profi, du hast da jahrelang Erfahrung, du hast die Grünen gegen die AfD und hast das zu einem Ergebnis geführt und jetzt kommst du einmal Amtskirche, Maria 2.0 und du sagst, ich bin hoffnungslos, ich sehe nicht mal ansatzweise Dialogbereitschaft, Hinhörbereitschaft bei, jetzt auf Seiten der Amtskirche war das, glaube ich, ein bisschen später stärker, wenn ich dich richtig verstehe. Das ist ja auch mal ein Feedback jetzt über diesen Podcast an gewisse Menschen in der Amtskirche. Also ich bin ja jetzt fürs Bistum Basel und erlebe das da Gott sei Dank anders, aber habe auch Bistum Köln hautnah erlebt. Und darf man ja auch mal spiegeln, liebe Amtskirche, wenn ihr in die Zukunft gehen wollt, höre Israel, Schma Israel, eins der ganz wesentlichen Punkte der Bibel, sagst du auch noch mal, das ist ja, also mir tut das gerade in der Seele weh, das zu hören.
Es ist der zentrale Punkt, weil hören heißt ja auch nichts anderes als sich einlassen. Wenn ich nur höre, aber eine Position habe, die ich sowieso nicht, von der ich nicht abgehe, dann höre ich auch nicht. Hören heißt ja auch erforschen, was den anderen antreibt und womit der auch Schmerzen hat und womit der hadert. Das war für mich, vielleicht war ich auch deswegen so deprimiert, weil ich diese Frauen, die ich da erlebt habe, denen das Leid wirklich angemerkt habe, da flossen auch Tränen und so. Und wenn dann eine Empfehlung kommt, irgendwie, das hört mal auf, betet einen Rosenkranz und ansonsten lasst das mal sein mit dem, was ihr macht, dann sage ich, das ist die typische Reaktion von jemandem, der nicht zuhört, der nicht zugehört hat, der nicht merkt, dass da Menschen sind, die ja gläubig sind und auch gläubig bleiben wollen und die auch sich aktiv weiterhin einbringen wollen. Aber wenn ich die Ohren verstopfe, dann kann ich nicht hören, dann kann ich auch nicht, dann kann ich auch keinen Schritt weiterkommen. Dann starre ich in einer abwehrenden Dogmatik und muss dann die Konsequenz eben auch tragen, indem ich sage, naja, also unsere Institution ist 2000 Jahre alt, die wird diese Form von Bilderstürmerei überleben. Anstatt hinzugehen, zu sagen, ist es wirklich irgendwie, ist es wirklich so destruktiv oder wollen da nicht Menschen im Sinne der Bibel, im Sinne ihres Glaubens weiterhin aktiv bleiben und mache ich es ihnen mit meiner eigenen Haltung vielleicht auch zu schwer, weil ich zu sehr mit Scheuklappen ausgestattet sind. Das ist vielleicht auch von Bistum zu Bistum unterschiedlich. Also ich glaube, dass es auch Bistümer gibt, wo so ein Abend, wie ich ihn hier erlebt habe, in Köln, ganz anders gelaufen wäre. Sehr viel positiver, sehr viel offener.
Danke dir für diese klare, ehrliche Einschätzung auch nochmal. Aus der Position, es geht nicht ohne ehrlichen Dialog, es geht nicht ohne ehrliches Zuhören und sonst kann Maria 2.0 noch 100 Jahre warten und einpacken und dann nochmal einen zweiten Versuch starten, wenn Kirche nochmal um zwei Drittel geschrumpft ist. Ja, total spannend. Gibt es noch So ein Erlebnis, was du noch teilen möchtest, wo du sagst, doch, das möchte ich noch mitgeben. Gibt es ein Geschenk noch?
Moderation ist ja ein Geschenk, weil es dich in eine andere Form von Intensität zwingt. Also es zwingt dich ja, wenn du die Rolle ernst annimmst, dazu, dich auf alle Beteiligten einmal einzulassen, sehr konzentriert dich mit ihnen zu beschäftigen. Und das ist etwas unglaublich Bereicherndes. Also ich kann das gar nicht anders sagen, weil das für Menschen, glaube ich, immer noch Spannendste ist eben der Mitmensch. Und da denke ich auch, dieses sich vorteilsfrei auf andere einzulassen, als Gewinn zu empfinden, wenn ich beim Zuhören merke, dass meine eigene Position, die ich vorher hatte, vielleicht etwas verrückt werden muss, dann finde ich das etwas, was die persönliche Weiterentwicklung angeht, das durch nichts zu ersetzen ist. Also
wow.
Ich empfinde es als Gnade.
Wow, als Gnade. Das ist wunderschön. Ich hätte dich gerne als Seelsorger gesehen, also wunderbar. Vielen Dank, lieber Michael, das war ein wunderschönes, ein klasse Interview. Ich freue mich, dass du hier warst. Ich werde unten in den Shownotes noch den Link zu deiner Website reinsetzen, falls jemand dich als Moderator buchen möchte für Fernsehen, Zeitungen, kirchliche Sachen, kann er sich darüber dann bei dir melden und ansonsten einfach Michael Hürz googeln, dann findet man dich auch. Vielen Dank, dass du hier warst.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wirklich außerordentlich angenehme Gespräch. Dankeschön.